Ja, ich begrüße euch herzlich zum ersten Vortrag des 10. Linux Towers, wie die Zeit vergeht. Der Andreas Heik wird uns ein bisschen was über Open Hardware erzählen im Vortrag. Und wer die wenigen Workshop-Plätze ergattert hat, der hatte anschließend dann auch den Workshop Open Hardware.
Okay, Thomas, vielen Dank für die Einladung. Ich möchte Sie auch ganz, ganz herzlich zum 10. Chemnitzer Linux-Tag begrüßen. Ich freue mich, dass alle so zahlreich erschienen sind und dass auch scheinbar ein Interesse an dem Thema existiert. Das habe ich auch schon im Vorfeld durch E-Mail-Nachfragen oder auch persönliche Anfragen mitbekommen. Was erwartet Sie heute, beziehungsweise ist das lesbar, oder soll ich es ein bisschen größer machen, ganz oben? Geht? Okay, gut. Was erwartet Sie heute, beziehungsweise was setze ich denn alles voraus von Ihnen, dass Ihnen der Vortrag auch das verständlich erscheint? Ich persönlich habe mich mit Hardware oder mit Microcontroller-Hardware ungefähr so vor 2 Jahren privat beschäftigt, habe keinerlei dienstlichen und auch keinerlei lehrausbilderischen Hintergrund, also mache das so mehr oder weniger in meiner Freizeit und werde deshalb auch versuchen, hier einen praktisch angesetzten Vortrag darzustellen und auch ein bisschen was zu demonstrieren. Der Beamer ist leider nicht sehr stark, der unsere Hardware hier zeigt, aber na gut, ich denke, den Rest sieht man dann schon. Ich will kurz was zu Microcontrollern an sich sagen. Ich werde dann zu diesem Atmega 8, der hier Ziel oder unser Objekt ist, was wir ein bisschen genauer betrachten, ein bisschen was sagen. Ich werde was zu Werkzeugen sagen, wie man so einen Microcontroller programmiert. Und natürlich wollen Sie das klassische Hello World Beispiel sehen, nehme ich zumindest an. Das wollen wir also auch mit zeigen. Und ich habe den Vortrag so organisiert, dass er schließlich auch ein Einstieg für die Teilnehmer ist, die dann noch zum Workshop gehen. Workshop besteht darin, dass es einen kleinen Bausatz gibt, den man sich zusammenlötet und dann ein bisschen was drauf programmieren kann. Sie werden sicherlich Verständnis haben, dass wir so einen Workshop nur in einem kleinen Rahmen machen können, also hier nicht viel mehr als 5 Teilnehmer in so eine Gruppe aufnehmen können, schon aufgrund von Betreuungskapazitäten und natürlich auch erforderlicher Technik, die dazu notwendig ist. Wer Glück hat, hat sich angemeldet, hat noch seinen Platz bekommen. Ja, wie begann alles? Ich zeige einfach mal das, mit dem ich angefangen habe. Das Ganze sieht so aus, man sieht verdammt wenig. Was sich EagerPlug nennt, das ist ein Infrarotempfänger mit USB-Anschluss. Infrarot-Fernbedienungsempfänger mit USB-Anschluss. Und das Spannende an der ganzen Geschichte ist, der USB-Anschluss ist nicht irgendwie in Hardware mit einem Chip realisiert, sondern das Ganze ist in Software auf einem Microcontroller realisiert worden. Das war eigentlicher Anlass, wo wir gesagt haben, das wäre mal was, das könnte man mal am Linux-Tag nachbauen. Das ist relativ klein, das Teil, ein 8-beiniger IC und noch ein paar diskrete Bauelemente, das ist kein Problem. Und dann haben wir aber festgestellt, ja, man hat dann genau das Teil und kann nichts anderes machen. Man kann das Ding nicht mehr programmieren, weil kein Platz mehr für einen Programmiersockel ist. Man hat nicht ausreichend Speicher zum Programmieren. Und an der Stelle haben wir uns dann entschieden, gesagt, okay, wir machen ein bisschen was Komfortables. Aber dazu später mehr. Microcontroller gibt's recht viele, auch recht viele Familien. Ich habe Ihnen hier einfach mal eine kleine Übersicht dargestellt. Das Federgedruckte, die Firma Atmel spielt hier für uns eine Rolle und der Atmega 8, das ist ein 8-Bit-Microcontroller auf RISC-Architekturbasis, wird uns ein bisschen genauer interessieren. Wo finden denn solche Microcontroller Einsatz? So richtig gibt es eigentlich keinen Preis von den großen Herstellern, wo sowas drinsteckt. Ganz konkret ist dort die Automobilbranche vornweg, die in ihren Bordcomputern oder irgendwelchen Anzeigen, Steuerungssystemen oder auch in der Sicherheitstechnik Airbag-Controller oder sonst was Microcontroller einsetzen. Die sagen aber nicht, wir haben genau das Ding drin oder liefern gar einen Schaltplan mit. Interessanter ist es, wenn man mal von Microsoft die Xbox aufschreibt, beziehungsweise die Handkonsolen, da findet man auch sowas drin. Die sagen es natürlich auch nicht, dass wir sowas verbauen. Die Lego-Leute mit ihrem Mindstorm-Projekt, also diese Roboter zum Spielen da und zum Programmieren, die verbauen auch solche Dinge. Ja, und fast alle Geräte, die Sie irgendwo im Haushalt haben, die irgendwo eine Steuerung oder irgendwo ein Display mit ein paar Tasten dran haben, haben im Allgemeinen auch irgendwelche Microcontroller mit einem Stückchen Firmware für die Steuerung. Unser Objekt, was wir genauer betrachten wollen, der Atmega 8, hier im Bild mal in Form oder in der Bauform im Dillgehäuse, noch ein bisschen leichter zu verarbeiten, leichter zu löten. Den gibt es natürlich auch im SMD-Bauweise und natürlich auch noch in kleineren und größeren Ausführungen. An sich ist das erstmal ein Prozessor mit RISC-Architektur, 8-Bit Busbreite. Und das Interessante ist, das ist kein Prozessor, wie Sie den vielleicht hier aus so einer CPU rauskennen, aus einem PC rauskennen, so einer CPU, sondern der orientiert sich eher so ein bisschen an so einem klassischen Entwurf oder an einem Lehrbuchentwurf, nämlich dieser Harvard-Architektur. Das heißt also, intern hat er getrennte Speicherbereiche für Befehle und Daten. Das hat einerseits den riesen Vorteil, im CPU-Umfeld könnten Sie damit eigentlich nie einen Exploit starten, den Sie zum Beispiel durch Injektion von Daten verursachen und damit dann, also Sie haben irgendwo eine SQL-Tabelle, machen dort eine Injektion von Daten, von falschen Daten über ein Formular oder was und könnten damit über eine Schwachstelle Code irgendwo ausführen. Das funktioniert mit der Architektur prinzipiell nicht. Also sicherlich schon erstmal was ganz Spannendes, andererseits macht es keinen Sinn oder beziehungsweise passt es auch nicht so richtig zusammen, einen Prozessor von einem PC mit so einem Microcontroller zu vergleichen. Die Zielgebiete sind völlig unterschiedlich. Ja, das System selber hat 8K Flash-Speicher. Der Flash-Speicher ist der Speicher, wo dann mal die Anwendung, die Firmware draufläuft. Der Flash-Speicher ist, ja, 10.000 Mal beschreibbar, so gibt es der Hersteller an. Danach wird nicht mehr garantiert, dass jede Speicherzelle auch tatsächlich noch ihre Werte behält. Aber wenn Sie 10.000 Mal Ihre Firmware darauf ausgetauscht haben, okay, dann können Sie auch mal so einen Chip wegschmeißen. Die sind doch nicht so übermäßig teuer, liegen also im wenige Euro-Bereich. Wenn Sie darauf Anwendungen laufen lassen wollen, haben die Anwendungen natürlich auch irgendwo ein Problem. Die müssen sich Zustände merken, die müssen sich Daten merken und an der Stelle, oder Variablen merken. Und an der Stelle kommt unser 1K-flüchtiger SRAM ins Spiel. Den benutzen Sie halt, um Daten, Felder, sonstige Dinge, die zur Laufzeit des Programms initialisiert, verändert werden, zu schreiben. Und wenn Sie den Strom wegnehmen oder wenn das Ding ein Reset macht, aus welchen Gründen auch immer, dann ist der SRAM wieder leer. Wenn Sie sich Zustände über den Einschaltzyklus hinaus merken möchten, also zum Beispiel bei unserem Beispiel dann mal die Helligkeit eines Displays oder den Kontrast eines Displays, den Sie mal eingestellt haben und der dann auch beim nächsten Einschalten wieder eingestellt werden soll, dann können Sie das zwar einerseits mal in der Firmware verankern, dann kann das aber niemals ein Nutzer verändern, es sei denn, er müsste die Firmware verändern. Und die Alternative ist, Sie speichern diese Information im EEPROM. Der EEPROM, der ist also nicht flüchtig beim Abschalten des Stroms, verträgt aber in dem Sinne auch bloß so ca. 100.000 Schreibzyklen. Das entspricht auch ungefähr dem, was so ein USB-Stick oder ähnliche Flash-Speichermedien haben. Die erreicht man auch nicht so schnell. Also da muss man schon ganz extensive Anwendungen haben, um sowas zu tun. Und gegebenenfalls kann man natürlich auch die 512 Byte entsprechend so organisieren, dass man nicht immer auf eine und dieselbe Zelle schreibt, sondern eine Art Ringpuffer hat und hat damit also auch das Problem mit diesen Schreibzyklen nicht weiter. Ich will es hier bloß mit genannt haben, dass es doch Einschränkungen gibt, also dass das keine heile Welt ist, wo man unbegrenzt drauf Daten schreiben und lesen kann. Wie sieht's mit der Verarbeitungsgeschwindigkeit aus? Dafür ist ein wichtiges Merkmal natürlich der Takt. Der Atmega 8, die 8-Bit stehen für diesen 8K Flash-Speicher, hat noch eine zweite Bezeichnung, die steht hinten dran, und das ist nämlich genau die Taktgeschwindigkeit. Es gibt eine Ausführung, den 8L, der kann mit 8 MHz arbeiten, und es gibt den 16PU, wie er dort oben im Foto abgebildet ist, der kann bis 16 MHz Takt verarbeiten. Das heißt dann auch 16 Millionen Operationen innerhalb der CPU ausführen pro Sekunde. Wie wird so ein Ding getaktet? Da gibt es wieder recht verschiedene Möglichkeiten. Im Auslieferungszustand genau wieder das Modell. Ich spreche von dem Modell. Wenn Sie einen anderen nehmen, wie zum Beispiel den kleinen, der auf meinem Igor-Plug-Beispiel drauf ist, der hat das zum Beispiel nicht, nämlich eine interne Taktung. Im Auslieferungszustand kommt der mit einer 1 MHz internen Taktung. Das ist ein RC-Oszillator intern. Der ist verhältnismäßig stabil, für Uhrenanwendung sicherlich nicht unbedingt geeignet. Sie können den aber auch mit externen Taktquellen betreiben, ein Quarz anschließen, ein Oszillator anschließen oder auch von einem anderen Mikrocontroller den Takt benutzen oder den Takt vorgeben lassen, um dann einen dahinter kaskadierten zu steuern. Das ist alles erstmal technisch denkbar. Eine interessante Sache habe ich noch gefunden, wo es um die Architektur geht und um diesen AVR geht. Und zwar dieser eigentliche Entwurf, da wird so ein bisschen nachgesagt, ich habe leider keine verlässliche Quelle gefunden, dass zwei norwegische Studenten das Ding bei einem ASIC-Entwurf entwickelt haben, die Grundarchitektur, die erste Architektur, und die hat wohl dann angeblich AVR gekauft. Also eine Entwicklung in dem Sinne richtig aus einer Hochschule heraus, aus der NTNU Trondheim, war eigentlich für mich sehr interessant, dass also auch Studenten sowas auf den Weg bringen können. Sicherlich ist der dann von der Firma weiter verfeinert worden, aber der Anstoß selber, der ist natürlich erstmal spannend. Was kann man nun mit so einem Mikrocontroller alles tun? Die einfachsten Sachen gehen in die Richtung, ich habe dort eine Handvoll Ein- und Ausgänge und ich möchte die Ein- und Ausgänge irgendwie benutzen, um zum Beispiel, wenn an dem einen Eingang ein Signal anliegt, an dem anderen Ausgang was zu schalten. Einfachste Fall. Und wie würde sowas aussehen und wie kann man sowas programmieren? Ich fange mal lieber so rum an, dass ich Ihnen erstmal das Bild zeige. Und zwar der Atmega 8 mit seinen 28 Beinchen hat ja drei große Register mit jeweils 8 Ein- und Ausgängen. Und ich habe hier einfach mal an den Eingang PD4 beziehungsweise einen Ausgang PD4 über den Widerstand eine Leuchtdiode angelegt. Die soll unser Signal, eine Signalisierungsinformation liefern. Und ich habe über den einen Ausgang PD2 einen Taster angeschlossen. An der Stelle noch der Hinweis, oder gleich der Hinweis, üblicherweise arbeitet man hier mit Active Low Tastern. Das heißt also, im Standardfall ist an dem bei geöffneten Taster ist an dem einen Ausgang PD2 immer ein High-Pegel. Das soll auch dieser Widerstand dann nach oben signalisieren gegen die Versorgungsspannung. Und wenn der Taster gedrückt wird, zieht der diesen Anschluss auf Low. Das bedeutet Active Low-Taster. Und das Interessante, warum ich genau in die Richtung orientiere, andere könnten sagen, ich kann ja auch den Taster gegen die Versorgungsspannung hängen, ist das, dass der Widerstand, der eigentlich im offenen Zustand des Tasters den Pegel an den Pin immer auf High zieht, dass der Widerstand auch entfallen kann, weil der nämlich intern per Software aktiviert werden kann. Also spart man sich schon wieder mal ein Bauteil extern auf seiner Platine. So, wie sieht das nun aus? Also diese IO-Pins zum Abfragen von Stati, zum Auslösen von Informationen. Und jeder dieser IO-Pins, beziehungsweise diese IO-Pins sind erstmal so organisiert, dass sie drei Register besitzen. Es gibt diese DDRX-Register, die legen erstmal fest, ist der IO-Pin Eingang oder Ausgang? Das wird also damit festgelegt. Also ich muss dann das DDRX-Register für den einen hier auf Eingang setzen, für den hier, und für den anderen natürlich auf Ausgang. Das wird also damit festgelegt, kann also meine Datenrichtung steuern. Über das PortX-Register kann ich für Ausgänge sagen, schalt mal bitte den Ausgang auf High-Pegel, sprich also schalt meine Leuchtdiode ein oder irgendwas anderes, was dann hinten dran hängt. Habe ich meinen Pin als Eingang programmiert, kann ich über das PortX-Register diesen internen Pull-Up-Widerstand, das ist der, der hier über die gestrichelte Linie dargestellt ist, aktivieren. Das heißt also, ich habe den dann intern schon und kann den hier in meiner Schaltung bzw. auch auf der Entwicklung weglassen. Programmiert das einfach nur, dass der läuft. Ja, und über das Register PIN-X, X steht ja immer an der Stelle für das Bit, für das entsprechende Register, kann ich abfragen, wie ist denn der Zustand an meinem Eingang? Das PIN-X-Register für Ausgänge hat keine Bedeutung. So. Damit hätten wir eine ganz simple Funktionalität. Ich kann mir also per Software eine Taste und bei gedrückter Taste eben eine Lampe einschalten oder ausschalten. Dazu werden Sie sagen, brauchen wir keinen Microcontroller. Man könnte den nämlich hier komplett weglassen, den Taster hier oben hinhängen und hätte genau dasselbe, denselben Effekt. Aber mir geht es erstmal ums Prinzip, was man überhaupt mit einem Ausgängen so tun kann. Natürlich hat der Microcontroller noch eine ganze Menge mehr. Und das, was man schon mit diskreter Schaltung nicht mehr so ohne weiteres hinbekommt, das sind zum Beispiel AD-Wandler. Der Atmega 8 hat einen Analog-Digital-Wandler integriert. Das bedeutet, ein Wandler ist da drin, der hat eine Auflösung von 10 Bit plus minus 2 Bit im Lost-signifikanten Bereich. Das Problem ist, ein 8-Bit-Microcontroller. Wir haben aber 10 Bit Daten an der Stelle. Das heißt also, wir müssen zweimal oder wenigstens mit 2x8 Bit arbeiten, um überhaupt an die Information, an die Daten ranzukommen. Und das niederwertigste Byte an der Stelle, dort an der Stelle müssen Sie mit plus minus 2 rechnen als Fehler. Ja, ein AD-Wandler, aber das Spannende ist, man kann 6 dieser Eingänge als AD-Wandler benutzen. Das heißt also, der kennt einen Multiplexer. Vielleicht sollten wir nochmal zurückschalten. Und zwar hier am Bild lässt sich das recht gut sehen. Die Anschlüsse, die hier als ein Ausgänge-PC irgendwas deklariert sind, die können auch als Analog-Digital-Wandler-Eingänge benutzt werden. Und hier kann man dann per Software sagen, wandle mal bitte das Signal, was im ADC0 liegt. Danach wandle das Signal, was im ADC1 liegt. Das heißt also wirklich nur ein AD-Wandler, der Komparator ist einmal verfügbar, aber ich habe einen Multiplexer, der dann sagen kann, ich kann 6 Eingänge hintereinander entsprechend verarbeiten. So, der AD-Wandler selbst, der kann mit einer internen oder auch mit einer externen Referenzspannung arbeiten. Im Standardfalle ist es einfach die Versorgungsspannung des Systems. Will man es aber ein bisschen genauer machen, kann man auch eine externe, stabilisierte Referenzspannung anlegen und dagegen vergleichen. Die Samplingraten liegen im Bereich von 50 bis 200 kHz. Das ist wieder was, das ist wichtig, wenn Sie nämlich so einen AD-Wandler später programmieren, müssen Sie vorher noch entsprechende Takteinstellungen vornehmen. Und die Takteinstellungen ergeben sich daraus, wie Sie Ihren Microcontroller takten. Also ob Sie mit dem internen 1 MHz arbeiten oder ob Sie mit einem externen Kristall, was mit 16 MHz schwingt, arbeiten, müssen Sie entsprechende Vorteile konfigurieren. Das steht dann aber im Detail wieder genau in unseren Beispielen oder im Datenblatt. Apropos Datenblatt, das ist eigentlich auch ein bisschen der Punkt, warum ich das Ganze Open Hardware genannt habe. Ja, im Linux-Umfeld, da wird viel von Open Source gesprochen. Open Source an der Stelle, wir wollen freie Software entwickeln, jeder soll reingucken können in den Code. Wir stellen unseren Code also zur Verfügung für andere, dass die selbst mit diesen Routinen arbeiten können, dass die an der Stelle auch Modifikationen vornehmen können, ohne irgendwelche Lizenzrechte zu verstoßen. Das Spannende ist, bei Atmel kann sich jeder ohne Registrierung, ohne irgendwas anderes, die kompletten Datenblätter, das sind richtig dicke 300-seitige Dokumente, downloaden und dort steht eine konkrete Beschreibung zu jedem dieser Bausteine, die sie ausliefern, inklusive sogar Beispiele und was man sonst noch alles dazu braucht. Das ist sicherlich auch ein Punkt, der für die Verbreitung und für die Anwendung dieser Dinge förderlich ist, der uns aber hier an der Stelle auch zunutze kommt. Ich kenne auch Situationen, wo ich schon bei Firmen gebettelt habe, dass sie mir mal die Spezifikation für ein Stück Hardware liefern, weil wir einen Treiber im Linux-Umfeld anpassen oder brauchen. So, und da geht kein Weg rein. Und deshalb auch ein bisschen mit hier an der Stelle die große Überschrift Open Hardware. Wir arbeiten hier mit freier Software und wir haben auch das große Glück, dass wir freie Dokumentation zu diesen Microcontrollern, zu unserer Hardware bekommen können. Das soll einfach mal mit erwähnt werden. Kommen wir von unseren AD-Wandlern und übers Datenblatt jetzt zum Timern. Natürlich braucht man gegebenenfalls auch mal für irgendwelche Dinge Zeiteinheiten. Man möchte eventuell mal irgendwelche Takte zählen, man braucht einen Frequenzgenerator oder man möchte auch
nach Ablauf eines Timers irgendwas auslösen. Also das sind auf jeden Fall ganz interessante Dinge, mit denen man dann recht spannende Sachen programmieren kann. Beispiel kommt dann noch dazu, zum Beispiel, wie man präzise eine Sekunde erzeugt. Das ist ein Fall für einen Timer. Ja, der Timer kann noch ein bisschen mehr. Der kann prinzipiell auch als Input Capture benutzt werden. Das heißt also, man kann dort den prinzipiell als eine Art Frequenzzähler benutzen. Das ist dann zum Beispiel der Teil, der beim Infrarotprojekt benutzt wird, wo man also das Infrarotsignal einer Fernbedienung captured, empfängt und guckt, wie groß sind denn die Lücken zwischen dem jeweiligen Flankenwechseln bei so einem Infrarotsignal. Ja, und dann lässt sich der Timer natürlich auch noch sehr gut benutzen, um zum Beispiel Pulsweitenmodulation zu machen. Das Problem ist, bei diesen Ein-Ausgängen, die kann man bloß auf High oder Low legen. Das heißt, die Leuchtdiode leuchtet oder die leuchtet nicht. Digitaltechnik. Aber man kann natürlich was anders machen, wenn man die ein bisschen heller oder ein bisschen weniger hell leuchten lassen möchte. Man kann an der Stelle in kurzen Abständen mal einen kleinen Halbpegel geben, und man kann die Abstände vergrößern und kann also sozusagen einen Takt anlegen. So, und je nachdem, wie breit die entsprechenden Flanken sind, leuchtet die Leuchtdiode eben und dann ist sie wieder kurz aus. Und wenn man das so schnell macht, dass das fürs menschliche Auge nicht mehr sichtbar wird, gegebenenfalls dann sogar noch diese Frequenz glättet, dann kann man die Leuchtdiode dimmen über die Ausgänge. Und das ist genau was für Pulsweitenmodulation interessant wird. Also ich kann damit ein stetiges Signal ausgeben. So, der Mikrocontroller hat natürlich noch eine ganze Menge mehr Anschlüsse. Das SPI-Interface muss ich nennen, weil das brauchen Sie unbedingt, wenn Sie das Ding programmieren wollen. Das ist ein Dreidraht-Interface und wird einerseits für die Programmierung des Mikrocontroller benutzt, kann benutzt werden. Es gibt noch andere Möglichkeiten, aber kann benutzt werden. Und es kann natürlich auch, wenn man mehrere solche Controller irgendwo hat, zusammenzuschalten, für Kommunikationszwecke benutzt werden. Wer gerne über eine serielle Schnittstelle debuggen möchte, der kann die serielle Schnittstelle bestücken. Diese unterstützt ja ganz normale synchrone und asynchrone Übertragungsmodi im Full-Duplex-Modus. Man muss an der Stelle nur beachten, die beiden Ausgänge, also das Sendepin und das Receive-Pin, das kann man nicht einfach hier an den PC, hat er noch eine serielle? Ja, der hat noch sowas. Kann man nicht einfach dort anschließen. Das Problem ist, hier kommt TTL-Pegel raus, also 5 Volt. Der will was von plus minus 12 Volt an der Schnittstelle wissen. Da gibt es aber einen kleinen Wandlerschaltkreis, den MAX232. Mit dem kann man die Pegelwandlung organisieren. Den muss man noch rundherum mit 4 Kondensatoren bestücken. Und dann liefert der am Eingang das TTL-Signal, auf der anderen Seite das Seriell-Signal, was man vom PC geeignet ist. Noch interessant oder genauso interessant für Kommunikation mit Sensoren, mit Speicherchips und anderen Dingen ist der I²C-Bus, beziehungsweise auch unter der Bezeichnung Zweidraht oder Two-Wire Serial Interface. Der Bus ist nicht gerade besonders schnell mit seinen maximal 400 Kilobit pro Sekunde, aber der wird häufig verwendet, zum Beispiel in irgendwelchen Temperatursensoren. Dallas Semiconductors ist dort ein interessanter Hersteller, beziehungsweise heute heißen die wohl Maxim. Die bauen jede Menge Sensoren, die so ein Zweidraht-Interface haben. Die haben noch ein eigenes Einfahrt-Interface. Das muss man aber in Software implementieren. Das hier ist alles Zeug, was man schon in Hardware realisiert ist, wo es also auch Bibliotheksfunktionen gibt, um an die Kommunikationssachen ranzukommen. Also das wird immer gerne benutzt, um entsprechende Sensoren zu betreiben. Und spannend bei der ganzen Sache ist, man hat das Zweidraht-Interface, zieht einen langen Bus und kann dann hier in dem Falle bis zu 120 Knoten an diesen einen Bus, an diese einfachen zwei Drähte anschließen. Fragen Sie mich jetzt bitte nicht, wie lang die Kabel werden dürfen. Da müsste ich erst nochmal nachgucken, kann ich Ihnen jetzt nicht sagen. So. Das Letzte, was uns mit dem Atmega 8 beschäftigen soll, das sind die Fuse-Bits. Und ich habe hier nicht umsonst ganz rot dran geschrieben, Vorsicht bei der Programmierung dieser Fuse-Bits. Ich habe es schon erlebt, beziehungsweise mir ist es zum Glück selbst noch nicht passiert, dass man so ein Ding verflasht und dann nicht mehr rankommt mit seinem Programmiergerät. Nämlich dadurch, dass man über die Fuse-Bits, das sind Steuerungsbits oder Sicherungen, mit denen man den Microcontroller in einen bestimmten Modus versetzen kann. Da kann man nämlich zum Beispiel solche Pins, die üblicherweise für die Programmierung zuständig sind oder wichtig sind, wie zum Beispiel der Reset-Pin, den kann man dann sagen, okay, du bist nicht mehr Reset-Pin, du bist jetzt ein ganz normaler I.O.-Pin. Wenn man das tut, dann kommt man mit so einem Standardprogrammiergerät, wie wir es hier an der Stelle haben, nicht mehr an das Ding ran. Also sollte man da vorsichtig sein und sollte sich das immer ganz genau erst anschauen, was man damit kann. Was macht man damit? Ich hatte schon gesagt, man kontrolliert damit, wie sich der Microcontroller verhält. Also man kann damit zum Beispiel einstellen, mit welchen Taktquellen er arbeitet. Soll der mit dem internen 1 MHz-Takt arbeiten? Soll der mit einem externen Kristall arbeiten? In welchen Taktbereichen soll der arbeiten? Solche Sachen kann man damit einstellen. Man kann, wie ich schon sagte, den Reset-Pin deaktivieren. Man kann auch komplett das Programmieren per ESP, per In-System-Programmer, so wie wir es dann hier machen wollen, deaktivieren. Das machen zum Beispiel Leute die oder Firmen, die solche Microcontroller irgendwo in ein Produkt verbauen. Die deaktivieren einfach die Schnittstelle und fertig. Man kann die dann wieder reaktivieren, braucht jetzt aber speziellere Geräte. Das Stichwort heißt hier HSV-Programmer, Hochspannungsprogrammiergeräte. Das heißt also, die arbeiten nicht mit Hochspannung, die arbeiten mit 12 Volt statt mit 5 Volt. Aber, ja gut, man muss sowas erstmal mystifizieren, um dann wieder eine Erklärung geben zu können. Ja, aber die gehen also mit so einem einfachen 5 Volt Programmer dann nicht mehr zu programmieren. Also da muss man dann eben so ein spezielles Gerät dafür haben. Ja, kurze Übersicht hier, ich möchte es nicht alles nennen. Also prinzipiell, was man noch machen kann, zum Beispiel bei einer Programmierung den EEPROM-Inhalt erhalten, das ist eigentlich auch eine interessante Sache, weil im Normalfall, wenn man so einen Controller programmiert, wird erstmal alles gelöscht und danach wird der Flash neu geschrieben. Und das alles Löschen betrifft im Allgemeinen auch mal den EEPROM. Dem EEPROM hat sich aber der Anwender gemerkt, wie hell er eben sein Display eingestellt hat oder wie hell er seine Beleuchtung eingestellt hatte. Das wäre dann mit weg. Solche Dinge kann man damit einstellen. Man kann Einstellungen zur Bootzeit des Microcontrollers machen. Da kennt verschiedene Optionen, wie viel Verzögerung der nach anlegender Spannung oder nach einem Reset fürs Booten braucht. Die lassen sich hiermit einstellen. Es lassen sich auch Dinge einstellen wie Erkennung von Unterspannung. Sprich, also wenn die Spannungsversorgung zusammenbricht oder kurzzeitig zusammenbricht, kann das dazu führen, dass der Microcontroller in einen Zustand gerät, wo er nicht mehr das tut, was er soll. Und an der Stelle ist es recht interessant, dass man eben zum Beispiel so einen Brownout-Detektor aktiviert. Sprich also, der Microcontroller kriegt mit, aha, jetzt ist mein Spannungspegel unter einen kritischen Wert gesunken, weil die Versorgungsspannung zusammengebrochen ist kurzzeitig. Ich muss jetzt ein Reset machen. Ich muss mein Programm neu starten, neu initialisieren. Einfach eine Sicherheitsfrage. Kann man gegebenenfalls auch mal brauchen. Ja, und dann noch jede Menge Bits und Schalterchen, um eben diese Takteinstellung vorzunehmen. Dazu ist es immer das Beste, die Dokumentation zu konsultieren. Dort steht das eigentlich genau drin, was man tun muss. Wir haben hier in unserem Beispiel dann auch Anweisungen mit drin, wie der Flash-Speicher programmiert wird, beziehungsweise wie die Fuse-Bits programmiert werden, um genau dieses externe 12 MHz Quartz zu benutzen, was wir in unserem Versuchsaufbau hier verwenden. Also das sind getestete Einstellungen, damit können Sie eigentlich nichts verderben. Aber wie gesagt, Vorsicht vor solchen Sachen hier wie Reset Disable oder eben auch das Deaktivieren der ESP-Programmierung. So viel zu dem Atmega 8, was da alles kann, also IO-Pins, AD-Wandler, Timer und. Jetzt geht's an die Programmierung. Im Auslieferungszustand kann da gar nichts. Da können Sie eine Schaltung aufbauen, einen Taster dran machen, eine LED dran machen, Sie stecken den rein und es passiert nichts. Ist klar, der ist noch nicht, der muss erst programmiert werden, der muss wissen, was er zu tun hat, wenn an dem einen Pin das passiert, dass er dann an dem anderen Pin eine andere Aktion auslösen muss. Und genau für diese Programmierung stehen jede Menge Werkzeuge bereit. Interessanterweise sind das auch wieder Werkzeuge, die auch im kommerziellen Bereich eingesetzt werden und aus dem Open-Source-Bereich kommen. Also dieser AVR-Compiler, das ist nicht direkt eine Portierung, sondern einfach ja eine Entwicklung mit von dem ganz normalen GCC-Compiler, also der GNU-Compiler, der im Linux-Umfeld standardmäßig eine Rolle spielt. Und der lässt sich auch so übersetzen, dass er hinten raus Microcontroller-Code produziert. Das kriegt man einfach dadurch hin, dass man beim Übersetzen des GCC sagt, minus minus target gleich AVR-Plattform oder minus minus target AVR und schon kriegt man einen GCC, der aber hinten raus Microcontroller-Code ausspuckt. Man kann den GCC auch anders übersetzen, dass man zum Beispiel Spark-Code oder sonst irgendwas produziert. Ja, und genau diese Tools braucht man. Also die AVR-Bin-Utils, das sind also Dinge wie ein Assembler ist dort mit dabei, das sind die Linker dabei, die also die einzelnen Objekte, die dann mal ein Compiler erzeugt, zusammenführen. Und es sind noch Tools mit dabei, die Sie benötigen, um aus dem, was der GCC produziert, dann wirklich das Format zu machen, was Sie dann per Flash-Anwendung auf den Controller drauf programmieren können. So, dann haben wir den AVR-GCC. Das ist halt der Präprozessor und Compiler. Der übersetzt uns also unseren Code. Ich gehe jetzt, habe zu Anfang vergessen zu erwähnen, ich gehe jetzt davon aus, dass wir in C programmieren an der Stelle. Assembler geht natürlich genauso. Und es gibt auch meines Wissens noch irgendwelche Basic-Compiler für den AVR. Da muss ich aber sagen, habe ich mich noch nicht weiter damit beschäftigt, kann ich keine Aussagen dazu machen. Ja, also der AVR-GCC selbst, dem muss man natürlich noch ein bisschen was sagen, was er denn hinten raus produzieren muss, für welchen Microcontroller er das produzieren muss. Es gibt dort auch wieder innerhalb der Atmel-AVR-Familie eine Übersicht von ungefähr 5 verschiedenen Klassen oder Typen. Und je nachdem, was ich für einen echten Typ habe, wird dann auch dementsprechend der Code produziert. Die Klassen an der Stelle oder die Typen, die definieren letzten Endes das Instruction Set, was der Compiler benutzen kann, um dann seinen Code zu produzieren. Also nicht jeder Microcontroller von der AVR-Familie hat ein gleiches Instruction Set. Also es können nicht alle dasselbe und deshalb muss man eben auch beim Übersetzen unbedingt sagen, für welches Ziel, für welches Target ich also meine Applikation übersetzen möchte. Ja, der GCC bringt noch so ein paar Standard-Files mit, Standard-Compiler-Definitionen, die einfach notwendig sind. So, und zusätzlich brauchen wir noch was, das ist eigentlich noch viel wichtiger, und das ist diese AVR-libc. Die AVR-libc ist eine Sammlung von Bibliotheken und von Funktionen, die für den Microcontroller schon angepasst sind. Also hier kommen einerseits solche Standarddefinitionen mit, wo Datentypen definiert werden. Also 8-Bit ist hier mal das Entscheidende, was wir brauchen. Das sind Dinge drin, wie oder vordefinierte Funktionen, wie man zum Beispiel Warteschleifen programmiert. Da sind Delay-Funktionen schon mit dabei. Da sind auch Funktionen dabei, um Prüfsummen zu berechnen. Das ist also alles in der AVR-libc. Das heißt also, ich kann dann in meinem C-Programm mit einem recht umfangreichen Sprachschatz von Kommandos umgehen. Oder von Anweisungen umgehen. Ja, und dann bringt die AVR-libc noch controller-spezifische Dinge mit. Da stehen zum Beispiel Sachen drin, wie viel I.O.-Register und so weiter hat denn der jeweils spezifizierte Controller. Das ist auch ganz wichtig. Also Sie können eine Applikation für den Atmega 8 geschrieben, nicht einfach für einen Atmega 44 übersetzen. Der Atmega 44 hat eine ganz andere Menge von Registern und das passt dann im Allgemeinen nicht. Ja, und genau diese Konfiguration und auch das Erkennen, dass man also das für einen falschen Controller hat oder dass man auf Dinge zugreift, die im Controller gar nicht verfügbar sind, dafür sind also genau diese typspezifischen Header-Files zuständig, die also diese AVR-libc mitbringt. Wenn Sie in Ihrer Linux-Distribution diese Tools sich installieren wollen, dann merken Sie sich einfach die Reihenfolge, wie die hier aufgeführt sind. Die sind nämlich genau in der Reihenfolge voneinander abhängig. Die BIN-Utils, die kriegen Sie standalone übersetzt. Den GCC, wenn Sie den übersetzen, brauchen Sie auf jeden Fall die BIN-Utils dazu. Und wenn Sie die libc übersetzen wollen, die AVR-libc, dann brauchen Sie den AVR-GCC dazu. Also wenn Sie die in der Reihenfolge installieren, dann sollte das funktionieren. Ansonsten sind die recht harmlos und auch relativ leicht. Vielleicht haben Sie auch das Glück, dass Sie zu Ihrer Distribution dazugehören. Was ich noch ganz interessant finde, das ist einfach noch das Make. Man kann nämlich in einem Make-File recht schön schreiben, was musst du tun, um einen Quellcode zu übersetzen, was musst du tun, um den Quellcode auf den Microcontroller zu flashen. Gegebenenfalls kann man sogar noch eine Prüfung vornehmen, dass der entstandene Quellcode nicht das Speicherlimit des Controllers überschreitet. Das sind auch noch solche Sachen. Jetzt kommt nämlich genau der Punkt zum Tragen, warum wir nicht das ganz kleine Projekt gebaut haben. Mit dem ganz kleinen Controller mit 2K-Flash haben Sie schon ein Problem, dass Sie eigentlich den Software-USB-Stack nicht mehr vernünftig übersetzt bekommen und dort reinkriegen, geschweige denn noch ein Stück eigene Applikationen. Das sind also Probleme. Sie werden hier an der Stelle mal wieder ein bisschen Ressource schön programmieren müssen, wenn Sie damit arbeiten. Mit 8K, das ist was anderes, als wenn Sie hier 2 Gig in einem System stecken haben und Speicher keine Rolle spielt. Ja, also mit dem Make kann man recht schöne Dinge machen. Also ich habe zu allen Projekten ein Make-File immer mitgeliefert. Da steht dann eben drinne Make zum Übersetzen des Codes und ein Make-Flash zum Programmieren des Microcontrollers. Wie wird nun das Programmieren organisiert? Das Programmieren ist einfach nur so, dass ich meinen erzeugten Code in den Speicher des, in den Flash-Speicher des Microcontrollers übertrage. So, gegebenenfalls kann ich beim Programmieren zusätzlich noch an dem EEPROM irgendwelche vordefinierten konstanten Variablen reinschreiben, wenn ich das gerne möchte, muss ich aber nicht. Über das Programmieren kann ich diese Fuse-Bits, das waren die, die das Ding steuern, wie sich das verhalten soll, programmieren. Und wie geht das nun? Das geht einfach über so einen In-System-Programmer, über so einen ISP-Sockel. Und da zeige ich Ihnen am besten einfach mal hier diese ganz simple Zeichnung. An der Stelle ist unser ISP-Sockel, das können wir vielleicht auch mal hier am Bild ein bisschen besser vorstellen. Und zwar befindet sich unser Sockel, ist hier noch hier ist sowas nicht dran, dann zeige ich es Ihnen einfach mal mit dem Finger hier in dem Bereich. Sieht man das ein bisschen besser? Hier genau. Diese Stiftleisten, diese 10 Stifte, das ist unser ISP-Sockel. Der ist standardisiert, diese Stiftbelegung an der Stelle. Den verwenden wir auch hier in der standardisierten Form. Und damit können Sie auch standardisierte Programmiergeräte verwenden. Wenn Sie so ein Entwicklerkit, SDK 500 oder SDK 200 benutzen, dann hat er den Anschluss dazu da. Das würde gehen. Und wenn Sie aber sagen, nee, das ist mir zu teuer, so ein Programmierfach habe ich einfacher, kann ich mir einfacher bauen, dann können Sie auch sowas hier nachbauen. An der Stelle heißt es einfach nur, ein altes Druckerkabel, da schneiden Sie den Centronics-Stecker ab, den Parallelport-Stecker, wenn Sie an Ihrem Rechner noch einen Parallelport dran haben, den lassen Sie bitte dran. Und an der Seite, wo Sie den Centronics-Stecker vom Drucker abgeschnitten haben, müssen Sie sich die einzelnen Pins, also die 7, die 8, die 9 und die 10, entsprechend raussuchen. Die verbinden Sie mit so einer Federleiste, die dann auf so einen ISP-Sockel draufpasst. Die 18 ist noch Masse. Und fertig ist Ihr Programmiergerät. Das Ding läuft unter der Bezeichnung Brian Deans Programmer oder BSD Programmer. Das ist die aller einfachste Form von so einem Programmiergerät. Also ich habe es hier genauso gemacht, den Parallelportkabel. Sicherlich wird es bei den neueren Geräten schön an dem Parallelport hängen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich höre da einen Raum durch die Reihen gehen. Ja, und das ist das andere Ende von dem Parallelportkabel. Also hier einfach nur so ein Stückchen Stecker da mit Kabel dran gehangen. So ungefähr sieht es aus. Ja, das ist also der simpelste Programmierer, den Sie sich auch jederzeit nachbauen können. Es gibt alternative Lösungen natürlich noch. Es gibt sogar eine Variante per USB. Theoretisch würde auch unsere Entwicklerplatine dafür taugen. Man müsste dort eine kleine Modifikation und eine passende Firmware dazu machen. Dann kann man noch einen USB-Programmierer entsprechend sich basteln, wenn also der Parallelport nicht mehr verfügbar ist. So viel zur Hardware zum Programmieren. Jetzt brauchen wir noch ein Stück Software. Die Software, die nennt sich AVR-Dude. Das ist das, was ich im Linux-Umfeld eigentlich als, sagen wir mal, das am häufigsten verwendete Teil gefunden habe, war auch bei meiner Distribution, bei Fedora bzw. bei Scientific Linux schon mit verfügbar. Und der AVR-Dude, der kennt eine Unmenge von Programmiergeräten. Der hat auch einen Config-File, da kann man auch Programmiergeräte noch hinzufügen, wenn man das gerne möchte. Und das ist eigentlich, sagen wir mal, lässt sich recht leicht bedienen an der Stelle. Ein Kommandozeilenwerkzeug, ich denke, wir zeigen das dann noch, wie das Ganze funktioniert. Also die Kombination aus Programmiergerät und Programmiersoftware, damit programmieren Sie Ihr Programm. Jetzt sind wir so weit, dass wir wissen, wie das Ding aufgebaut ist, dass wir wissen, wie wir es programmieren. Und jetzt müssten wir noch ein Programmchen dazu bauen. Dazu habe ich Ihnen hier einfach mal einen kurzen Überblick geschrieben, wie so ein Programm organisiert ist. Im Standardfall, wenn Sie was programmieren, dann werden Sie sagen, der ist ja verrückt, der hat eine Endlosschleife in seinem Programm drin. Das sollte man eigentlich üblicherweise nicht tun. Bei Mikrocontrollern sollte man es tun. Wenn ein Mikrocontroller ans Programmende kommt, dann hat er das Problem, dann war es das, dann läuft es nichts weiter. Also wenn der was tun soll, muss der immer in so einer Schleife arbeiten oder man muss entsprechend über Interrupts das Ding programmieren. Aber der Standardfall ist wirklich der, man initialisiert in seinem Stückchen Programm erstmal ein paar Variablen, sagt zum Beispiel, du bist Eingang, du bist Ausgang und geht dann in so eine Hauptschleife, in eine Endlosschleife und fragt dann die Eingänge ab, setzt die Variablen und setzt dann anhand von Variablen an die Ausgänge. Und das macht man immer wieder. Das ist die typische Programmierweise für so einen Mikrocontroller. Das Problem ist, das ist sowieso kein Multitasking-System. Damit ist das egal. Man hat einmal die CPU und kann also dort immer schön hintereinander weg seine Aktionen ausführen. Standardfall. Interessanter wird es natürlich, wenn man Interrupts behandeln möchte. Interrupts spielen an der Stelle eine Rolle, wenn ich zum Beispiel, ja, wenn ein Timer abgelaufen ist. Wenn ein Timer abgelaufen ist, wird er mir ein Interrupt auslösen und ich könnte mir dann an der Stelle entsprechende Funktion ausführen. Das gleiche könnte passieren, wenn ein Interrupt-Pins ein Signal in Pegel anlegt, dann könnte ich natürlich auch entsprechend Ereignisse auswerten, sagen wir mal so rum. Genau. Ja, die Interrupt-Routine, die hänge ich prinzipiell auch mit irgendwo vor meine Initialisierung rein. Und je nachdem, wenn dann der Interrupt eintrifft, werden die entsprechenden Funktionen ausgeführt. Also das ist was, das steht prinzipiell neben dieser Hauptschleife. So, wie in der Theorie sieht es so aus, schauen wir es uns gleich noch in der Praxis an. Doch zuvor kurz noch was zu Datentypen. Also wir haben gesagt, das ist ein 8-Bit-Teil. Das heißt also, wir müssen an der Stelle uns auch im Allgemeinen mit 8-Bit-Datentypen begnügen. Wir können natürlich mit größeren Datenmengen arbeiten oder mit breiteren Datentypen arbeiten. Das bedeutet dann aber auch, dass wir mehr I/O-Operationen benötigen für die Bearbeitung dementsprechend. Wichtige Sache ist eigentlich ein bisschen die, dass Sie auf die Wertebereiche achten. Ganz konkret dieses Unsigned und das Signed End. Wenn Sie Zeilenbereiche von 0 bis 255 adressieren wollen, dann wählen Sie unbedingt Unsigned End. Das kriegen Sie nämlich in 8-Bit rein, vorzeichenlos. Wenn Sie einfach nur eine Variable int deklarieren und machen dann eine Vorschleife vor i 1 bis 254, dann wird das schief gehen. Weil nämlich der Wertebereich von int von minus 127 bis plus 127 geht. Und Sie dort deutlich den Wertebereich überschreiten und damit auf jeden Fall einen Fehler erzeugen. Das sind also so die Standardfallstricke, die man beim Programmieren macht. Sie können natürlich auch pro forma sagen, okay, dann mache ich gleich immer uint32 oder int32, aber das ist nicht gerade sinnvoll für Ihr Programm und natürlich auch für den wenigen verfügbaren Speicher. Also an die Wertebereiche denken. Ja, und dann brauchen wir noch eine Handvoll von Operationen, mit denen wir solche IO-Pins setzen bzw. auslesen können. So, und das geht in die Richtung, Variable ist gleich Register, also irgendwelche Registerinhalte in eine Variable kopieren, beziehungsweise auch das Gegenstück. Und dann braucht man natürlich auch solche Dinge wie, ich brauche mal die Position vom fünften Bit. Das Problem ist, das Register, das ist immer 8 Bit breit und jeder IO-Pin ist ein Bit davon. Jetzt brauche ich einen ganz bestimmten, einen fünften zum Beispiel. Also brauche ich das fünfte Bit von genau der Variable. Also muss ich mich ja an der Stelle mit Bit-Operationen beschäftigen. Und da gibt es eben hier solche schönen Konstrukte wie 1-5. Und dann hätte ich hier an der Stelle nur das fünfte Bit betrachtet. Konkret sieht das dann so aus, ich will das fünfte Bit setzen. Das heißt, Register ist gleich Register, logisch oder fünftes Bit. So, das Gegenstück sieht dann entsprechend so aus, das Bit wieder löschen. Register ist gleich Register, logisch und negiert fünftes Bit. Ja, und hier kann man noch solche Abfragen machen. Solange ein Bit gesetzt ist, zum Beispiel einen Taster abfragen, wie lange der läuft. Das hier einfach nur mal so als kurze Beispiele. Sie werden vermutlicherweise in anderen Beispielen, auch in der Literatur, andere Notationen dafür finden. Das Problem ist, jeder hat hier so seine eigenen Auffassungen. Ich habe mich hier ein kleines bisschen auch an ein Buch gehalten von dem Günter Schmidt, der da ein bisschen was zu Mikrocontrollern schreibt. Das Buch ist im Anhang noch mit als ISBN-Nummer genannt. Der deutet oder weist auch auf noch andere Notationen hin, die genauso Gültigkeit haben, die aber gegebenenfalls von neuen Compilern nicht mehr so richtig übersetzt werden oder angemeckert werden, dass das deprecated Funktionen sind, also dass das veraltete Funktionen sind. Also das sind also die gegebenenfalls veralteten Notationen. Schauen wir uns unser Hello World Beispiel jetzt mal an. Wie also ein ganz simples Beispiel, wo wir einfach nur eine LED hier blinken lassen. Da ist einfach nur wichtig, erstmal das Main-Programm zu betrachten. Das Main-Programm hat so einen Initialisierungsteil. Und zwar geht der Initialisierungsteil los, dass ich an meinem Port, DDR-Port PD6, die Leuchtdiode angeschlossen habe, den also als Ausgang programmieren muss. Das ist also die Initialisierung. Ich sage damit, genau das Pin ist jetzt ein Ausgang. Kein Eingang, ein Ausgang. Und als nächstes kommt meine Endlosschleife. Das ist hier genau diese Weile bis dahin. Diese Endlosschleife wird immer wieder durchlaufen und im Normalfall ist eigentlich hier dieses Return 0 absoluter Unfug. Ich komme normalerweise nie dorthin oder ich sollte nie dorthin kommen. Wenn ich dorthin komme, dann ist irgendwas schiefgelaufen. Was mache ich hier? Ich sage hier an der Stelle einfach nur, dass ich am Port D das Bit PD6 auf 1 setzen möchte. High-Pegel, das heißt, meine Leuchtdiode sollte einschalten. Ich warte danach 1000 Millisekunden und danach setze ich genau diesen Anschluss wieder auf Low. Das heißt also, ich nehme das Bit weg an der Stelle und warte dann wieder 1000 Millisekunden und so geht meine Schleife. Das heißt also, im Sekundentakt müsste meine Leuchtdiode blinkern. Ich möchte das hier an der Stelle jetzt einfach mal mit vorführen, um das ein bisschen aufzulockern, wie das Ganze aussieht. Die Leute, die dann zum Workshop gehen, ich denke, die Betreuer sind schon unten, die werden, also die um 10 zum Workshop gehen, die könnten sich dann, sollten dann einfach die Zeit nicht verpassen. Mein Vortrag wird ein kleines bisschen länger gehen, also ich spreche dann, als der Workshop beginnt. Ja. Keller runter. So. Ich habe hier an der Stelle einfach nur mal mein blink.c. Das ist genau das Beispiel, was Sie schon mal gesehen haben. Ein kurzer Hinweis hier an der Stelle noch. Mit dem Delay. Mit dem Delay gibt es ein paar Sachen, wo ich näher noch drauf eingehen möchte. Man kann nämlich hier nicht ohne weiteres unbegrenzt lange Delays programmieren. Deshalb habe ich hier noch eine kleine Hilfsfunktion, die mir wenigstens mal eine Sekundepause ermöglicht. Ansonsten sieht man nämlich nicht allzu viel. Ich habe hier am Anfang noch ein paar solche Include-Sachen, und zwar die AVR-IO.h, die brauche ich, um auf meine Pins zugreifen zu können. Ja, und die Util-Delay, die brauche ich auch noch. Das ist nämlich das Header-File, was mir genau meine Delay-Funktion bereitstellt. Und dem muss ich noch sagen, mit wie viel Takt mein Microcontroller arbeitet. Hier an der Stelle sind das 12 Millionen, also 12 Megahertz. So, genau das Programm, das lässt sich jetzt einfach mal übersetzen. Ich sage einfach mal, ja, ich habe mich beim Clean vertippt. Boah. Das war natürlich jetzt spannend, aber das ist überhaupt kein Problem. Wissen Sie, wo mein Problem liegt? Ich habe hier an dem Rechner genau das Zeug alles nicht installiert gehabt. Ja, Vortragsrechner. Okay, können wir das Beispiel jetzt nicht mal zeigen, aber das ist auch nicht so schlimm. Zeigen wir dann das andere Beispiel. Ich muss bloß aufpassen, dass ich mir es nicht lösche vorher noch. Okay, so ist das eben mit solchen vorbereiteten Sachen. Also den Code übersetzen. Ich brauche hier an der Stelle den Compiler dazu. Ich übersetze als allererstes das C-File zu dem Objekt. Bei dem Objekt muss ich natürlich noch ein bisschen aufpassen, dass ich hier noch gegebenenfalls entsprechende Optionen mit angebe, also ganz konkret nämlich auch meinen Zieltyp, was von Atmega ich das Zeug übersetze. Das Objekt selber, das linke ich dann zu seinem 11-Binary. Damit haben wir erstmal das fertige Binary. Das 11-Binary ist aber was, das versteht mein Microcontroller an der Stelle noch nicht. Und das muss ich jetzt noch konvertieren. Und zwar in das Intel iHex-Format. Und das macht hier mein AVR-Copy. Das kopiert mir aus meinem 11-Binary in das Ausgabeformat iHex die Text in die Data-Section. Und ich kriege hier so ein Hex-Format raus. Und das ist genau das, was ich dann auf den Microcontroller draufbringe. So. Jetzt versuchen wir das Ganze nochmal mit meinem anderen Beispiel. Jetzt einfach mal mit Flash. Okay, das kann nicht funktionieren, das Flashen. Dazu muss ich natürlich auch hier meinen ESP-Programmierer an entsprechend mein Keyboard anstecken. Und ich starte nochmal das Flash. Und jetzt an der Stelle ist einfach der Code auf den Microcontroller drauf programmiert worden. Das ist alles gewesen. Ich ziehe jetzt einfach den ESP-Sockel ab und jetzt läuft der Code auf meinem Microcontroller. Jetzt wollen Sie natürlich sehen, was hier passiert. Das zeige ich Ihnen im Zusammenhang mit dem nächsten Beispiel. Und zwar, ich habe hier an der Stelle einfach nur so einen Aktiv-Load-Taster gebaut. Jetzt müssen wir erst noch meinen Taster suchen. Sie werden staunen, was ich für einen tollen Taster habe. Einfach nur ein Stück Draht. So, dann haben wir das. Genau. So, sieht man, dass die LED hier leuchtet? Ja, genau. Also, mein Taster prallt ein bisschen. Und zwar mit jedem Mal Tasten schalte ich die LED ein oder aus. Also prinzipiell funktioniert es. Das ist also genau das Verfahren, was wir hier an der Stelle haben. Ich zeige Ihnen unseren Quellcode noch dazu. Und zwar, der Quellcode sieht hier an der Stelle so aus. Ich definiere wieder den Port DDRD und dort das Pin 6 als Ausgang, dort hängt meine LED dran und ich definiere den Port C und davon das Pin 5 als Eingang. Das ist dort, wo mein Taster jetzt angeschlossen war. Ich muss weiterhin sagen, dass das Pin 5 an der Stelle, oder dass der interne Pull-Up-Widerstand noch aktiviert wird. Das war das gestrichelt eingezeichnete ganz am Anfang auf meinem Bildchen. Also, dass das Pin an der Stelle immer standardmäßig einen leichten High-Pegel hat und erst wenn ich meinen Taster drücke, wird das Pin auf Low gezogen. So, und ansonsten habe ich hier meine Endlosschleife und ich sage, wenn Key gepresst, wenn mein Taster also gedrückt ist, dann ändere einfach den Zustand am Port D und prüfe von dem Pin PD6 und invertiere einfach den aktuellen Zustand. Also das ist genau dieses ständige Toggeln mit jedem Tastendruck. Gucke ich mir den Zustand an, invertiere den aktuellen Zustand und kriege also dieses Ein- und Ausgeschaltet. So, und wie funktioniert das mit dem Tastendruck? Das mit dem Tastendruck ist einfach nur hier so ein Test. Und zwar, ob der Port und davon das Pin gesetzt sind, ob das Bit gesetzt ist, beziehungsweise ich gucke ja danach, ob das Bit nicht gesetzt ist. Ich habe einen Active-Load-Taster, Bit darf nicht gesetzt sein. Wenn das Bit nicht gesetzt ist, gehe ich hier in meine eine If-Anweisung rein, warte 40 Millisekunden, gucke nochmal, das ist prinzipiell das Endbrillen. Bei einem mechanischen Taster funktioniert das. Bei meinem Draht reichen die 40 Millisekunden zum Entbrillen des Tasters nicht mehr ganz aus. Ja. Und liefere je nachdem entsprechend Rückkehrcode 1 oder 0. Das ist also alles, um den Taster abzufragen. Und in der nächsten Folge oder in der übernächsten sage ich Ihnen noch, was das mit den Delays genau auf sich hat. Das haben wir nämlich hier. Und zwar, Delay-Funktionen sind schon vordefiniert. Delay-Funktionen sind so organisiert, dass man innerhalb einer Schleife nichts tut. Assembler-Anweisung, nope, no operation. Problem ist dabei, dass man das Ganze nur in einem ganz beschränkten Rahmen machen kann. Einerseits würde uns dort die Compiler-Optimierung einen Strich durch die Rechnung machen, wenn man nämlich ganz, ganz viele Male nichts tut, denkt der Compiler, ach, das ist unwichtig, dann lassen wir es weg. Das andere Problem ist unsere Zahlenbreite, unsere 8-Bit als Übergabevariablen. Das heißt, ich kann auch nicht unbegrenzt große Zahlen übergeben. Wenn ich 12 MHz an der Stelle habe, die kriege ich schon nicht mal mehr so ohne weiteres in eine 16-Bit-Zahl. Bis 65.000 geht hier bloß rein. Ja, also das sind ja also genau die Probleme, mit denen man dann zu kämpfen hat. Und deshalb sind nämlich genau diese Delay-Funktionen definiert, dass man bei einem Delay Millisekunden maximal 262 Millisekunden geteilt durch die Taktrate in Megahertz maximales Wartezyklus benutzen kann. Das heißt also, ich kriege ja maximal durch 12 geteilt, ja, 20, reichlich 20 Millisekunden, die ich warten kann. Größere Zahlen kann ich dort nicht angeben, die funktionieren dann einfach nicht mehr für die Funktion. Das muss ich einfach wissen und das ist auch die Erklärung dafür, warum ich in der vorvorhergehenden Folie nochmal so eine Funktion um das Delay in S drumherum geschrieben habe. Also ich kann keine 1000 Millisekunden in der Konfiguration mit meiner Delay-MS-Funktion warten. Das funktioniert nicht. Deshalb muss ich die hier nochmal in der Schleife 1000 Mal aufrufen bzw. zurückzählen. So, Delay ist sowieso eine schlechte Sache, weil während der Zeit wartet der Microcontroller, tut er einfach nichts. Mag schlecht oder gut sein, prinzipiell ist es nicht so gut. Bessere Sachen an der Stelle sind Timer zu benutzen. Ich habe an der Stelle ein kleines Beispiel, das wir aber jetzt nicht bis zum Ende ausdiskutieren müssen. Das Beispiel initialisiert an der Stelle einen Timer. Und auch hier habe ich ein Problem, wo ich wieder sagen muss, ich habe Zahlenprobleme mit der Größe von Zahlen. Ich kann nicht einfach einen Timer mit einer Zahl, die 12 Millionen ist, initialisieren. Die kriege ich einfach aufgrund meiner Bitbreite nicht in die Register rein. 12 Millionen breite Zahl kriege ich nicht in meine Register rein. Und deshalb muss ich so einen Timer kaskadieren oder mir was einfallen lassen, wenn der runterzählt. Weil wenn ich einen Sekundentakt haben möchte, müsste ich eigentlich meinen Timer, der wieder am CPU-Takt dranhängt, von 12 Millionen bis 0 zählen lassen. Wenn er bei 0 ist, muss er mir einen Interrupt auslösen. So, und das ist hier an der Stelle so organisiert, dass ich zwei Dinge mache. Ich definiere mir hier einen Vorteiler, 256, und initialisiere in meiner Funktion erstmal so ein Timer-Register mit dem Vorteiler, beziehungsweise, ja, doch, mit dem Vorteiler und zähle dann immer nur bis zu dem Vorteiler runter und weiß dann noch an der Stelle, wie oft ich das Ganze machen muss. Also ich teile erstmal die 12 MHz durch die 256, kriege dann einen Takt von ungefähr 4 Millisekunden raus und das bedeutet ungefähr, dass ich dann noch so 49, 50 Tausend Mal nochmal was zählen muss. Also ich zähle immer in zwei Schritten, in zwei Stufen was ab. Und da komme ich in meinen Zahlenbereich auch vernünftig rein wieder. Das ist also hier an der Stelle das Beispiel. Das Beispiel ist dadurch so ein bisschen kompliziert geworden, weil nämlich hier noch Dinge betrachtet werden müssen, wenn mein Takt, wenn ich nicht glatt 12 MHz habe, sondern wenn ich 11 MHz, 900.000 noch irgendeine ganz krumme Zahl, die nicht durch einen Vorteiler zu teilen geht, bearbeite, bleibt mir immer bei der Division ein Rest übrig. Und der Rest sind natürlich Takte, die fehlen oder die zu viel sind und die müssen auch hier mit betrachtet werden. Deshalb sieht das ein bisschen komplizierter aus hier. Ja. Zu unserem Demo-Board, was ich jetzt noch ein bisschen was hier erläutern möchte. Unser Demo-Board an der Stelle ist erstmal so aufgebaut, dass wir also den Atmega 8 im Einsatz haben, den mit 12 MHz Takten, das brauchen wir für unseren USB-Stack, dass wir an der Stelle natürlich so ein ISP-Socket vorgesehen haben zum Programmieren, dass wir hier einen Infrarotempfänger angeschlossen haben, der ist verbunden mit dem Input-Capture-Pin. Das gehört dann irgendwo zum Thema Timer wieder mit dazu. Und dass wir zusätzlich noch ein LC-Display angeschlossen haben. Das LC-Display ist hier oben über die Anschlüsse PC 0 bis 4 bis 3, PC 0 bis 3 und über die Anschlüsse PB 3, 4 und 5 datenseitig angeschlossen. Die andere Seite hier heben kümmert sich um die Versorgungsspannung für die Hintergrundbeleuchtung und um die Versorgungsspannung für die Kontrastregelung. Beides ist per Pulsweitenmodulation organisiert. Das heißt also, die Hintergrundbeleuchtung wird hier über den Transistor getrieben und geht zum OC1A-Ausgang, das ist ein Pulsweitenausgang. Und die Kontrastregelung, das ist hier, die OC1B, der geht über ein LC, wo ist der C? Hier oben ist der C. Hier ist der C, über ein LC-Glied an die Kontrastregelung. Also glättet mir prinzipiell auch nur die Ausgangsspannung. Bitte? Ja, kann ich? Moment. Ist so besser? Ja. Okay. So. Was haben wir zusätzlich noch? Wir haben noch einen Anschluss, und zwar SV2. Das ist noch ein Erweiterungssockel. An der Stelle können wir prinzipiell noch die zwei Pins, die hier dranhängen, PC4 und PC5 benutzen. Die Pins können auch analog-digital-Wandler-Pins sein. Und wir haben die Stromversorgung noch mit rausgezogen. Und dann haben die Pins hier nachher so einen Eintrag SDA, SCL. Das heißt also, die können auch per I2C, I2C-Bus benutzt werden. Das also zu unserem Schaltungsentwurf. Der Schaltungsentwurf selber, ganz kurz, angefangen mit Papier und Bleistift. Irgendwann ist das Ganze in Eagle entwickelt worden, in der Lite-Version. Eagle hat den großen Vorteil, dass es das auch für Linux gibt. Natürlich braucht man jede Menge Datenblätter von den Bauelementen und gegebenenfalls muss man noch zu den Bauelementen Bauteil-Libraries anpassen, dass die dann im Eagle entsprechend benutzbar sind. Also für unser LC-Display haben wir nichts Passendes gekriegt, das haben wir selbst machen müssen. Die Platine selbst ist dann komplett im Eagle entworfen, erstmal ausgedruckt und mit einem Prototyp gefertigt, also handgezeichnet mit Eddingstift und geätzt und gebohrt. Die weiteren sind dann auf Foliendruck gemacht worden und im fotografischen Verfahren entsprechend entwickelt worden. So sieht also unsere Platine aus an der Stelle. Ziel der ganzen Sache ist natürlich auch beim Entwurf der Platine gewesen, dass wir nicht nur ein Projekt darauf formen können. Also wir können einerseits das Ding als Infrarotempfänger benutzen, wir können es als LCD-Display benutzen. Bei beiden Projekten ist der USB-Anschluss notwendig, weil genau über den erfolgt die Steuerung des Display bzw. die Abfrage der Infrarot-Codes. Und wir haben natürlich noch jede Menge Möglichkeit für Eigenentwicklung. Also man kann auch solche kleinen Beispielprojekte darauf benutzen oder selbst ein bisschen was darauf entwerfen. Zum USB-Interface möchte ich noch ein paar Dinge sagen, wie das organisiert ist. Es gibt eine ganze Menge verschiedener USB-Implementationen für diese Mikrocontroller. Das eine, das ist diese Sache mit dem Eagerplug, der Infrarotempfänger. Das Ding hat den Nachteil, dass es in Assembler geschrieben, der Quellcode ist unterdessen, glaube ich, nicht mehr verfügbar, also nicht so in weiterster downloadbar. Und die Lizenz ist sehr fragwürdig. Also da stellt es nicht unter eine frei weiter benutzbare Lizenz. Es gibt von einer Firma in Österreich eine Entwicklung, die haben ihr Projekt derzeit unter die GPL gestellt, haben also einen USB-Stack, haben unterdessen sogar eine Entwicklung, wo sie ohne dieses 12 MHz Kristall auskommen. Da spart man nochmal, da kann man wieder kleinere Chips verwenden, weil man dann wieder genug IO-Beine frei hat. Sonst bist du zwei IO-Beine ein für das Kristall. Ja, und dann gibt es noch diese USB-Tini-Entwicklung. Das ist eine freie Entwicklung und der hat seinen USB-Stack auch komplett unter GPL gestellt. Und auf genau diesem USB-Stack sind dann eine ganze Menge Projekte entstanden. Also da ist einerseits das Infrarot-Projekt von dem Entwickler selbst entstanden. Das LCD-to-USB ist ein Projekt von einem anderen Entwickler, der aber auf den USB-Tini-Stack aufsetzt. Und auf dem USB-Tini-Stack setzen dann auch noch Programmiergeräte auf oder andere Dinge. Also das ist ganz spannend geworden, was der daraus gemacht hat und wie sich das entwickelt hat. Also ganz typisch eben der Gedanke von Open Source. Ich stelle was bereit und andere nutzen es, entwickeln es weiter. Das ist also auch die Basis unserer Sachen. Und hier sieht es so aus, wir haben also im USB-Umfeld die zwei Datenleitungen, die Plus und die Minus, die wir ganz normal mit IO-Pins belegen. Eine dieser Leitungen wird zusätzlich noch mit einem Interrupt-Pin benutzt. Das heißt also, wenn Datenpakete ankommen, wird immer ein Interrupt ausgelöst. Ja, und ansonsten ist da eigentlich nicht allzu viel dazu. Interessant ist noch über diesen Widerstand 1,5K, den man über die D-Leitung an die Versorgungsspannung legt, erkennt mein USB-Host-Controller am PC schon, da ist ein Low-Speed-Gerät angesteckt. Also sprich, wenn man nur mal diese Brücke schalten würde am USB-Port, würde der Host-Controller schon mitkriegen, aha, ein Low-Speed-Gerät. Die Kommunikation bricht dann aber ab, weil die Abfrage von Vendor-ID und so weiter geht dann schief. Da muss dann wirklich Logik dahinter stehen. Aber alleine nur diese Information, das reicht zu, um den Controller dazu anzuweisen. Wo wir kleine Probleme hatten, die wir aber versucht haben zu umschiffen, ist die Geschichte der Spezifikation. Wir fahren hier mit TTL-Pegel 5 Volt. Die Datenleitungen von USB sind aber nur mit 3,3 Volt definiert. Die meisten Controller stört das nicht, wenn die ein bisschen mehr Pegel kriegen auf ihrer Datenleitung. Wir haben aber auch Geräte gefunden, nicht nur Notebooks, sondern auch im Desktop-Umfeld, mit USB-Controllern, die einfach damit nicht kommunizieren können. Wir haben das Ganze dann versucht, durch ein paar Widerstände und Zener-Dioden noch ein bisschen einzuschränken, dass man also den Pegel an den Datenleitungen ein Stückchen runterzieht. Das ist nicht gerade die feine englische Art, aber wir haben einfach keine bessere Lösung gesehen. Das ist genau hier die Konstruktion, dass man die Datenleitung nochmal 3,6 Volt Zener-Dioden gegen Masse absenkt, dass also dort versucht wird, der Pegel ein bisschen zurückzuhalten, den Pegel zurückzuhalten. Zum Display selbst, das sind diese klassischen HD44780 Displays, die kann man im 8- und im 4-Bit-Modus betreiben. Im 4-Bit-Modus ist das optimal für einen Mikrocontroller, man braucht trotzdem 7 Leitungen, weil die noch zusätzlich 3 Steuerleitungen benötigen. Ansonsten gibt es dafür jede Menge Bibliotheksfunktionen und auch schon Beispiele, wie man so ein Display programmiert. Also das ist relativ simpel, wenn man sich an den Beispielen orientiert. Für uns ganz spannend war dann die Geschichte, die wir einfach aus dem LCD-to-USB-Projekt übernommen haben, nämlich die Kontrast- und die Kontrastregelung, Hintergrundbeleuchtung. Standardmäßig wird dort einfach nur ein Drehwiderstand eingebaut und man kann per Schraubenzieher den Kontrast auf dem Display einstellen. Wir haben gesagt, das könnten wir in Software machen und haben hier dafür einfach die Pulsweitenmodulation benutzt. Ja, und können damit per Software Kontrast und auch Hintergrundbeleuchtung entsprechend einstellen. Ja, und der Infrarotempfänger an der Stelle, den hatte ich ja schon im Zusammenhang mit diesem Input Capture Pin benutzt. Hier ist es so, dass auch bei jedem Flankenwechsel an so einem Input Capture Pin ein Interrupt ausgelöst wird. Nebenher läuft immer ein Zähler bzw. ein Timer und bei jedem Flankenwechsel, wenn also der Interrupt ausgelöst wird, wird der Stand des Zählers ausgewertet und man hat an der Stelle einfach als Information die Länge zwischen zwei Flankenwechseln in Form von Zählereinheiten. Und das Ganze ist dann proportional zu den Informationen, wie breit ist so eine Flanke. Und man muss dann nur noch die Differenz oder festlegen, in welcher Breite eine Flanke eine 1 und in welcher Breite eine Flanke eine 0 bedeutet. Das ist aber Sache der Software, die dann schon hier auf dem Host, auf dem PC realisiert wird. Das System selbst liefert nur Zahlenwerte zwischen den einzelnen Flankenwechseln. Das ist aber auch das Protokoll, was letzten Endes hinter dem EgoPlug-System steckt, dem Infrarotempfänger. Tja, die beiden Projekte hatte ich genannt, die also, sagen wir mal, das Ding so abrunden, dass man es mit nach Hause nehmen kann, anstecken kann und irgendwie seinen Spaß damit hat, also es benutzen kann, ohne programmieren zu wollen. Das ist also das USB-TinyIR, der Infrarotempfänger, den man dann am PC wieder nutzen kann, zum Beispiel mit dem Linux Infrarot Remote Control Projekt, das ist LIRC, beziehungsweise den man auch mit nativen Plugins benutzen kann, zum Beispiel für den VDR, für den Videorekorder. Der nützt nicht den Umweg LIRC, sondern der greift direkt auf das USB-Device zu und poltert in regelmäßigen Abständen nach Infrarot-Codes und wertet die dann auch selbstständig aus und setzt die in Tastencodes um. Es gibt sicherlich noch andere Projekte, die zwei waren erstmal die mir recht wichtig erschienen, mit denen man das Ganze benutzen kann. Das LCD-to-USB selbst, das Projekt, das kann man mit LCD for Linux und auch LCD-Prots benutzen. Beide sind recht interessant in dem Umfang, dass man Systeminformationen in seinem Rechner anzeigen kann oder dass man auch ganz normale Ausgaben von irgendwelchen anderen Programmen benutzen kann. An der Stelle ist dann das LCD von Linux etwas geeigneter. Das stellt meines Wissens einen Server bereit und Klienten können dann immer Infos über den Server auf das Display ausgeben. Also da kann man dann alles Mögliche, da kann man anzeigen, welcher Sender gerade im VDR läuft, ob über seine Fritzbox gerade ein Anruf reinkommt oder irgendwelche Dinge. Also da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Zum Erweiterungssockel von unserer Schaltung noch was. Ich hatte es ja schon genannt, als IO-Pins, als AD-Wandler oder als Zweidraht-Interface. Ich habe hier einfach mal eine Beispielschaltung kurz angemalt über einen temperaturabhängigen Widerstand, also als AD-Wandler. Das heißt also, ich schalte einfach in Reihe einen temperaturabhängigen und einen Festwiderstand und zwischen den beiden Widerständen messe ich meine Spannung. Und je nachdem, wie sich die Temperatur entwickelt, wird die Spannung niedriger oder höher sein und die kann ich natürlich über meinen AD-Wandler entsprechend auswerten. Also kann man ein relativ einfaches Beispiel hier mit einem relativ einfachen Beispiel eben so ein Projekt noch erweitern. Das muss ich mal gucken, das würde ich Ihnen auch noch kurz vorführen wollen. Ich habe hier nur keine Temperatur, sondern einen lichtempfindlichen Widerstand. Den bauen wir dann mal drauf. Erstmal probieren, ob wir hier noch ein Stückchen Saft drauf kriegen. Analog. Hier also ein Beispiel, wo der Analog-Konverter in Betrieb genommen wird. Und ich flashe jetzt einfach mal die Firmware. So, man sieht schon, hier dauert es ein kleines bisschen länger. Also der Code für den Analog-Konverter ist auch ein kleines bisschen länger. Das kann sich auch jeder noch angucken später. So. Na. So, jetzt ist die spannende Frage. Das Problem ist, Sie sehen hier an der Stelle überhaupt nichts auf dem Display, weil nämlich ja keine Beleuchtung mit dabei ist. Da müsste es mal hier vorne unser erster. Ach, das. leider keine Lampe. Ganz schwach sieht man's. Ne, das könnte man ja noch schnell machen. So, mal sehen, ob das Licht ja ausreichend ist. Ich hatte immer gedacht, dass man solche alte Technik nicht mehr braucht, aber vielleicht könnte die uns doch ein bisschen weiterhelfen, wenn wir das Ganze hier noch ein bisschen beleuchten. So. Jetzt ist die spannende Frage, wie sie... Das ist viel zu nah. So, also Licht haben wir jetzt schon hier reichlich. Jetzt müssten wir nur noch die Kamera ein kleines Stückchen. So ist es doch sehr schön. Und jetzt... So, dann haben wir jetzt noch... So, kann man jetzt, ne, man kann noch nicht so richtig. Ja, so, jetzt haben wir das große Problem, dass man eigentlich hier, sehen Sie es noch? So. Was haben wir jetzt? Haben wir 0, ne? Und? Jetzt? Haben wir 1023. Also das war erstmal der Funktionstest, einerseits gegen Low und einerseits gegen High-Pegel gelegt. Das hat uns genau das geliefert, was wir wollten. Und jetzt haben wir noch hier unseren Fotowiderstand. Wir sind zurzeit bei 6700. Und? Wenn ich den hier zuhalte, also mit ein bisschen guten Willen, sollte man sehen, dass jetzt bei 400 liegt und jetzt hier doch wieder zwischen 600 und 700 steigt. Also, war nicht ganz... Danke. Ich habe es Ihnen eingeredet. Ich hoffe, Sie haben es geglaubt. Also, das war jetzt doch nicht ganz so einfach vorzuführen. Wenn ich nämlich jetzt hier den Compiler oder hätte das neu übersetzen können, wäre sicher kein Problem gewesen, die Hintergrundbeleuchtung noch zu aktivieren, aber na gut. Das wäre noch eine Variante. Ja, also es gibt hier eine ganze Menge Beispiele, die wir auch auf der Webseite Chemnitzer Linux-Tage und dann bis über Vorträge zur Open Hardware auch mit zum Download bereitstellen. Die anderen Beispiele würde ich jetzt hier nicht weiter zeigen wollen, das würde zu weit führen, die Zeit ist auch schon ziemlich weit fortgeschritten. Ich bin eigentlich mit meinem Vortrag soweit am Ende. Ich habe zum Schluss noch die Dinge zusammengetragen, die mir bei meinem Vortrag geholfen haben und die Ihnen natürlich auch bei weiteren Recherchen mit diesem Projekt helfen sollten oder könnten. Ganz interessant auf jeden Fall hier microcontrollers.net. Dort finden Sie so ziemlich alles zur Programmierung in Assembler und in C und natürlich auch die Werkzeuge, was man wie tut. Dort sind auch schöne Beispiele dabei. Ja, da danke ich Ihnen erstmal für Ihre Aufmerksamkeit. Es ist natürlich noch Möglichkeit, jetzt Fragen zu stellen. Ich sehe schon, fangen wir bei Ihnen an. Wir haben noch eine minimale Anzahl, die so bei 8 bis 10 liegt, unten an der Info liegen, die noch frei verkäuflich sind. Aber stürmen Sie jetzt nicht los einfach. Ansonsten, wir haben eigentlich alles an der Stelle, die Bauanleitung, die Platine und auch das Siegel-Layout auf unserer Webseite veröffentlicht. Man kann sich das auch selber bauen, das Problem ist halt die Platine. Ja. Sie hatten eine Frage? Folgendes, ich habe es ausprobiert mit diesen Parallelport-to-USB. Das Problem ist, das sind meistens keine Parallelport, sondern das sind Printer-to-USB-Adapter und die funktionieren nicht. An der Stelle ist es wirklich dann sinnvoller, die Variante zu gehen, dass man so eine Lösung baut, beziehungsweise das USB-Teenie ISP-Projekt benutzt. Also wieder mit dem USB-Stick bauen die einen ISP nach, also auch mit relativ wenig Zeugs. Aber ansonsten, also mit diesen Adaptern eigentlich keine Chance, weil an der Stelle werden die Pins von diesem Parallelport hart programmiert mit In-Out-Controls. Das funktioniert dann nicht. Ja. Weitere Fragen? Ich sehe hier noch eine. Genau. Da muss ich auch sagen, das sieht ein bisschen dünn aus. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, dass man einen Controller mit JTAG-Interface nimmt und dann die entsprechende Hardware dran baut. Das ist aber mehr als teuer, wenn man das machen möchte. Ansonsten gibt es noch einen Simulator. Ein Simulator AVRI ist irgendwas. Und an den Simulator kann man den GDB anschließen als Debugger. Aber die optimale Lösung ist es nicht, das gebe ich zu. Sicherlich, das wäre noch was, vielleicht entwickelt sich da noch ein bisschen was. Aber habe ich auch keine brauchbaren Werkzeuge. Ich habe es bisher so gemacht, dass ich zum Teil auch die Bug-Ausschriften entweder direkt über die serielle Schnittstelle ausgebe und dann am PC mitlese, also ins Programm Debugging einbaue, oder dass ich übers Display entsprechende Dinge ausgebe. Aber da ist man doch ziemlich stark eingeschränkt. Ja. Sie haben noch eine Frage? Es gibt sicherlich auch jede Menge noch Microcontroller, die genau sowas intern haben, also die mit besseren AD-Wandlern, Zählern und so weiter ausgestattet sind. Also das ist ja nun hier die einfachste Variante mit 8-Bit-Technik. Ansonsten haben Sie noch die Variante, über den E2C-Bus solche Dinge anzuschließen. Na gut, Zähler nicht, aber da müssten Sie mal auf der Webseite gucken. Also es gibt auch 32-Bit-AVRs und da könnten dann auch entsprechende höherwertige Timer, Zähler und Zeugs dabei sein. Ja? Für die USB? Zunächst erstmal gar nicht. Hier, bitte? Okay, ich wiederhole erstmal die Frage. Und die Frage, welche Treiber werden hier für den USB-Stack benutzt im Linux-Umfeld? Ich benutze hier an der Stelle gar keine Treiber. Das geht nämlich genau in die Richtung. Für die Beispiele habe ich jetzt USB nur als Stromversorgung. Für die Projekte USB TinyIR greife ich nativ auf POTS, Bus, USB und dann das entsprechende Device zu. Beziehungsweise ich benutze das Lurk-Projekt und in dem Lurk-Projekt gibt es ein Modul, das nennt sich Lurk-Ego-Plug. So, das ist als Kernel-Modul verfügbar, das kann man als Treiber dann sehen. Für das LCD-to-USB-Projekt habe ich native Applikationen, also wieder das LCD-Protz oder das LCD for Linux und die greifen auch wieder nativ über das Rohr-Device auf das USB-Gerät zu. Damit? Ja, gut. Also, zweiten Teil habe ich nicht richtig verstanden. Flötzahlen werden, wie wird das gemacht? Nee, das Flötzahlen muss ich jetzt erstmal passen, die Frage kann ich nie, da müssen wir nochmal nachgucken, wie man das sinnvollerweise macht. Ich hatte bisher nicht das Problem, beziehungsweise ich habe sie in meiner Entwicklung dann immer aufgeteilt, dass ich sage, okay, ich nehme zwei Zahlen und habe dann aber Probleme, dass ich Libraries brauche, um die zum Beispiel miteinander zu multiplizieren oder auch schon zu addieren. Ob es da eine elegantere Lösung gibt, müsste man nachgucken. Das kann ich jetzt hier an der Stelle nicht sagen. Ja? Ja. Ja. So, ein HV-Programmer über microcontroller.net mal gucken. Also ich habe sowas noch nie in der Hand gehabt oder mal benutzt. Dort mal gucken. Also da wüsste ich jetzt auch nicht gleich, was man da sinnvollerweise empfehlen würde. Ja. So, wenn es keine Fragen mehr gibt, dann nochmal vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Und ja, das Einsteigerforum, das geht ja dann. Ja. Dankeschön. danke. Ich möchte noch auf einen Vortrag hinweisen von einem Kollegen von der Brandenburger Linux User Group, der auch zu Microcontrollern was macht. Der findet morgen früh statt. Also der wird sicherlich noch in Richtung irgendwelcher Projekte, die man damit macht, bestimmt spannende Sachen vorstellen.